Zölle, Handelskrieg, Reindustrialisierung. In den letzten Wochen und Monaten dominieren Handelsthemen so ziemlich die Medien. Und wir nehmen das zum Anlass und schauen auf eine ganz bestimmte Art, auf eine ganz bestimmte Form, Güter zu transportieren. Wir hatten eine Wahlfolge mit vier verschiedenen Indikatoren, die gewählt werden konnten. Der Containerindex hat es geschafft und deswegen mit eurer Mehrheit hier eure Wahlfolge, die Containerfolge.
Danke! Und Spoiler Alert in dieser Folge, da gibt es noch mehr freakige Containerfans wie mich.
Container sind mehr als Stahlkisten, das sind wirklich wandelbare Werkzeuge, die unglaubliche Lösungen schaffen können.
Ich liebe Container. Manche sind ja so Trainspotter, andere sind Planespotter, gibt's ja alles. Ganz ehrlich, wenn ich in Hamburg, in Duisburg oder sonst wo leben würde, überall mit einem Hafen, ich wäre hundertprozentig überzeugter Hobby-Container-Spotter. Das war ich, beziehungsweise das bin noch immer ich, Bo. Und auch wenn es mir ein ganz kleines bisschen peinlich ist, wenn es diese ungewöhnliche Liebeserklärung war, die diese Folge ermöglicht, dann ist es halt so. Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen zu What the Wirtschaft.
Genau, wir, also Bo zu meiner Seite.
Hallo.
Und ich, Markus, lieben diesen Podcast für genau das, was er ist. Alle zwei Wochen ein Blick in Themen aus der Wirtschaft.
Und hier nochmal ein ganz, ganz fettes Danke für alle da draußen für diese Folge. Also, dass ihr euch genau für diese Folge entschieden habt. Ich sag's euch ganz ehrlich, mein Herz, das macht schon Sprünge. Ich hab mega Bock. Und wenn's dann auch noch so wichtig ist wie lange nicht mehr sonst, ganz ehrlich, wir haben alle gewonnen, oder?
Auf jeden Fall. Es ist Win-Win. Wir lernen was und Boro hat ihre Folge. Wir fragen uns in dieser Folge, was genau uns der World Container Index über die Wirtschaft sagt und was es für uns bedeutet, wenn der steigt oder fällt.
Und am Ende der Folge, da wisst ihr, warum Container die Welt revolutioniert haben, wie ein eher unbekannter Index viel über die Weltwirtschaft aussagen kann, bis er es nicht mehr kann. So viel schon mal vorweg. Stellt euch vor, wir sind auf einem mit Handelswaren vollgepackten Schiff im Jahr 1549 oder 1723 oder 1890, 1955. Sucht euch was aus.
Ja, wir sind jetzt wirklich auf dem Schiff, wir sind nicht in einem Studio. Und überspitzt gesagt, es ist chaotisch. Ich bin nicht übermäßig ordentlich, aber es ist wirklich Chaos. Alles, was von A nach B transportiert wird, ist schon verpackt in Boxen oder Holzfässern, aber es rollt halt rum oder irgendwas fällt gelegentlich vom Stapel, wenn eine wilde Welle kommt. Und man kann hier im Boot schon auch erschlagen werden von irgendwelchen Sachen, die herumrollen.
Ich würde sagen, suboptimal, so viel Bock hätte ich da nicht. Und wenn man die chaotische Überfahrt überstanden hat, dann endlich am Hafen ankommt, das ganze Zeug quer, wie es ist, im Boot liegt und dann man es rausholen und verladen muss, da kriege ich direkt unangenehme Umzugsvibes und ich will raus, ich will weg.
Und dazu kommt noch, dass das Umsatteln dann auf andere Transportmittel wie Lastwagen oder Pferdewagen oder so auch eine Qual ist. Es muss also eine Lösung her, dringend. Und in den 50er Jahren, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat das auch Merkel McLean so gesehen, ein Speditionsunternehmer aus North Carolina. Vielleicht konnte es auch gar nicht anders kommen, wenn man in North Carolina lebt, einem Bundesstaat an der Ostküste der USA, als dass man die Welt über das Meer revolutioniert.
Ja, und der Gute, der grübelt ein bisschen rum und denkt sich, es braucht einen Standard. Eben nicht dieses Warengestapel Tetris-Style auf den Schiffen. Irgendwas, was stabil ist, vielleicht auch stabiler als Holz. Und vom Format her sowas, ja, Schuhkarton-Style, sage ich mal, ne? Lego-mäßig, Takt, Ordnung.
Und für diese Form von Ordnung schaffen, für diese Folge, haben wir mit Gordon Wilmsmeyer gesprochen. Der ist Experte für maritime Logistik und auch Direktor des Hapag-Lloyd-Centers für Shipping und Global Logistics in Hamburg.
Und halte ich fest, auch noch Professor an der Kühne Logistics University.
Alles zusammen.
Ein Container ist eigentlich nichts anderes als die Standardisierung eines Transportbehältnisses.
Schön.
Also, ja. Poetisch. Mhm. Und so wird er geboren, der Container. 1956 stellt Merkel McLean den ersten Container vor, den er hergestellt hat. Standardisiert und stapelbar, also wirklich Lego-Style. Stabile Stahlwände, rechteckiger Aufbau. Im besten Fall fliegt also nichts mehr rum. Alles ist sortiert und du kannst Waren dann auch draußen auf dem Schiff lagern. Auch ein Riesenvorteil, weil die Dinger die Waren nun mal richtig schützen.
Und zugegeben, also es hat noch ein paar Jahre Entwicklung gebraucht, aber es war einfach ein kranker Gamechanger. Mit dieser Klarschiff-Idee, hier dürft ihr einmal lachen, war es nicht getan. Das Geniale an den Dingern ist ja, mit dem Container wurde Logistik völlig neu gedacht und auch komplett neu designt. Ich gehe mal davon aus, dass euch Container eher selten auf den Weltmeeren begegnen, aber dafür umso häufiger auf dem LKW, auf der Autobahn oder wenn ihr am Gleis steht, so ein Güterzug mit Containern voll beladen vorbeirauscht. Ja, und da hilft's auch, dass wir, wenn wir von Containern sprechen, meistens alle das gleiche Bild vor Augen haben. Es sind so Standard-Container, die gibt's in 20 Fuß breit oder in 40 Fuß breit, jeweils 6 oder 12 Meter. Und dieser Standard, der passt nun mal dann auch nahtlos auf LKWs und Züge, weil die ja an den Standard angepasst werden. Alles in einem Guss.
Man kann es nicht anders sagen. Der Container ist also aus Perspektive des Welthandels eine absolute Erfolgsgeschichte. 2024 sind 161 Millionen Standardcontainer im weltweiten Seeverkehr umgeschlagen worden. So 90% aller weltweit produzierten Waren sind auf ihrem Transportweg irgendwann mal in einem Containerschiff, also haben einen Container von innen gesehen.
Ja, und hier schon mal ein kleiner Spoiler. Also das wird hier leider keine dauerhafte Happy End Story. Zur Disruption, da kommen wir auch noch. Aber es wird klar, der Container, der ist extrem wichtig und bedeutend. Diese Stahlkästen, die sind sowas von Platzhirsche geworden.
Und es sind auch nicht mehr nur einfache Stahlkästen, weil mittlerweile sind die auch in der Lage, relativ krasse Sachen zu machen und Kühlketten zu garantieren.
Wenn man sich vorstellt, dass man praktisch eine Metallkiste hat und die hat so viele Fähigkeiten, und kann man gefrorenes Rindfleisch bei minus 25 Grad oder auch Himbeeren bei genau 6,5 Grad transportieren, ist das schon ja sehr überraschend, was mit so einer Kiste möglich ist in einer standardisierten Größe.
Also Sie garantieren auch überhaupt, dass wir Himbeeren bekommen können?
Zu einem bestimmten Qualität. Zwischen Burger und Obstsalat.
Ja, und damit kommen wir auch nach diesem kurzen History-Absacker ins Hier und Jetzt zum Container-Index. Denn um den geht es ja in der Folge und damit hast du ja auch die Auswahl gewonnen, Bo. Mhm. Und nachdem wir quasi historisch erfahren haben, was für ein Game-Changer Container sind, quasi eine Welt davor und eine Welt danach, schwarz-weiß davor, quietschebunt danach.
Schön.
Da würde man ja meinen, man muss nur den Containerindex fleißig studieren und weiß dann, wie es der Welt eigentlich geht.
Ja, und um hier nochmal ganz genau zu sein, wir sprechen über den Drury World Container Index. Der Namensgeber Drury, der ist auch nicht ganz unabhängig, weil Drury selbst eine Unternehmungsberatung ist. Und man muss dazu auch sagen, das ist nicht der einzige und auch nicht der älteste, aber den hier, den gibt's halt wöchentlich und das ist natürlich ziemlich cool. Und er sagt was Interessantes. Er zeigt im Wesentlichen, wie sich Angebot und Nachfrage auf den Containerverkehr auswirken. Wenn die Preise steigen, deutet das auf eine starke Nachfrage hin und im Worst Case auf Engpässe im Transport. Wenn die Preise wiederum sinken, dann kann das bedeuten, es gibt eine geringere Nachfrage oder eine Überkapazität auf dem Containermarkt.
Das ist das, was vielleicht interessant ist an dem Containerindex, dass der gar nicht unbedingt sagt, wie viel kostet ein Container selber in der Produktion, sondern er sagt im Prinzip etwas darüber aus, wie viel kostet es, einen Container von A nach B zu bringen. Also die durchschnittlichen Preise für 40 Feet, für 40 Fuß Container, die auf den wichtigsten Handelsrouten, hauptsächlich zwischen Asien, Europa und Nordamerika, verlaufen. Mhm. Und wenn wir gerade mal drauf schauen, jetzt gerade, wo der jetzt gerade steht,
lass den mal
dann
aufmachen.
Ist das genau für den letzten verfügbaren Punkt hier, Shanghai nach New York, ein bisschen weniger als 4.000 US-Dollar und für Shanghai nach Rotterdam, nach Europa, etwas mehr als 2.000.
Also lohnt sich doch, mit dem Flugzeug zu fliegen?
Ja, das Interessante ist schon auch, dass man sieht, wie viel kosten gerade bestimmte Routen. Also eventuell haben auch Zollkonflikte zwischen den USA und China auch Auswirkungen auf eine bestimmte Route und einen bestimmten Containerindex, den es gibt.
Also ein wöchentlicher Index, quasi so ein Trendsetter, der anhand des Überblicks über die Entwicklung der Containerpreise voraussagen kann, in welche Richtung sich der Markt bewegt. Und dann halt auch so ein Frühwarnsystem, weil wenn der Containerindex ausschlägt, dann ist ja klar, irgendwas stimmt in der Welt nicht, oder?
Der weltweite Index ist ein ganz, ganz grobes Barometer, was tatsächlich passiert. Zum einen bezieht er sich tatsächlich nur auf eine Art von Container, also auf den 40-Fuß-Standard-Container und auf die Spot-Preise, Containerpreise, die in dem Moment im Markt sind. Dadurch bildet er auch nur einen Teil des Marktes ab, weil es ja tatsächlich so ist, dass viele Unternehmen, die für eine größere Volumina handeln, sozusagen auch Volumentarife haben. Und die werden zum Teil auch für 3 Monate oder 6 Monate oder auch ein Jahr festgelegt.
Ja, mal wieder ist es alles nicht so einfach, wie es ausschaut. Das war nochmal unser Professor Wilmsmeier, der maritime Logistikexperte.
Also interessant, nicht alle Firmen, kann man ja auch verstehen, buchen so einen Container für nächste Woche, sondern sichern sich auch bestimmte Tarife für die nächsten Monate oder Jahre. Zusammengefasst, der Container hat die weltweite Logistik komplett revolutioniert und an sich angepasst. Der World Container Index ist dabei ein Indikator, um die Preisentwicklung und die globale Marktlage im Containerverkehr zu verfolgen. Aber mit einem großen Aber.
Aber.
Das Coronavirus schränkt das öffentliche Leben in Deutschland mehr und mehr ein.
Chinese health authorities are still working to identify the virus behind a pneumonia outbreak in the central city of Wuhan.
Die Innenstädte verwaist, Fitnessstudios, Schwimmbäder und Restaurants geschlossen. Nur wenige Geschäfte sind offen. Die Wirtschaft mahnt, auch an die Folgen zu denken, sollte dieser Zustand länger anhalten.
Die Bundesbürger müssen auf jeden Fall noch bis zum 20. April mit den Alltagsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie leben. Kanzleramtsminister Braun stellt im Tagesspiegel klar, vorher werde es keine Lockerungen geben.
Markus und ich, wir sitzen hier im Studio und nicken und wissen beide ganz genau, was gemeint ist. Corona, ich überrasche das wahrscheinlich auch nicht. Und da kommen wir auch schon zum Problem. Der Herr Professor Wimsmeyer, der hat ja vom groben Barometer gesprochen mit Schwankungen, normales Hin und Her, bis halt Dinge passieren, die nicht normal sind und bis alles, was wir kennen, aus den Fugen gerät.
Logistik funktioniert am besten, wenn sie unsichtbar ist. Und wenn sie unsichtbar ist, wird sie von den Nutzern nicht wahrgenommen. Also meistens reden wir über Logistik ja in Krisen. Wir reden aber ganz selten darüber, Mensch, wie toll, dass heute meine Regale im Supermarkt alle Produkte zur Verfügung haben, die ich auch gerne kaufen möchte.
Und dieser Moment der Corona-Pandemie ist auch der Fall, wo der Containerindex quasi explodiert auf allen Routen. Das ist das Jahr 2020. Ich habe den Chart vor mir. Die Entwicklung von 2012 bis jetzt, alles ruhig im Prinzip. Mhm. Oder so normale Steigerung, sag ich mal, die
bisschen
vielleicht
Schwankung.
Ja, oder teurere Handelsrouten darstellen. Aber 2020 kriegt der Index bildlich gesprochen einen Krampfanfall.
Buff, also ich glaube, anders kann man es gar nicht beschreiben. Klar ist ja auch warum, ne? Die Welt, die wurde ja quasi stillgelegt während der Corona-Pandemie. Die Menschen, die mussten zu Hause bleiben. Die Produktion in Firmen wurde eingestellt. Häfen wurden zugemacht. Ist alles einfach passiert. Und was passierte daraus? Naja, Hafenstaus, massive Verzögerungen von Waren. Ich glaube, wir erinnern uns alle an genau dieses Gefühl, das Herr Wimsmeyer auch angesprochen hat. Wir sind im Supermarkt und es gibt gefühlt nichts.
Genau, es waren extrem disruptiver Moment. Da ist vielen sicher direkt klar geworden, die Lieferketten oder auch in dem Fall die Containerketten, wenn die funktionieren, ist gleich alles gut. Irgendein Glied in der Kette wackelt und wir kommen in Schwierigkeiten und der Index steigt.
Ja, und vor allen Dingen, es schlägt sich halt nieder in den Preisen und da wird's halt interessant. Wir schauen nochmal auf die Entwicklung des Containerindexes. Während der Pandemie, da gab's Peakpreise von bis zu 10.000 US-Dollar für einen einzigen Standardcontainer. In den Jahren davor, da war es irgendwas immer so zwischen 1.500 bis 2.000 Dollar. Es war halt die Norm.
Und dann passierte ja auch noch das.
Seit 4 Tagen blockiert ein riesiges Containerschiff eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt. Nichts geht mehr. Im Suezkanal zwischen Mittelmeer und Rotem Meer, da stauen sich die Schiffe.
The salvage company hired to free the huge container ship has warned it could take days or even weeks to move the vessel.
Im Suezkanal sitzt die Ever Given weiter fest.
Einige von euch erinnern sich vielleicht noch an die Bilder. Es ist auch ein bisschen ein Meme geworden mit dem kleinen Bagger neben dem Riesenschiff. Ein Riesenfrachter liegt quer im Suezkanal. Das sieht etwas traurig aus. Die Ever Given ist auch nicht irgendein Frachter, sondern ein riesiges mit Platz für 20.000 Container. Stau im Suezkanal bedeutet vor allem eins: maximale Katastrophe, vor allem für Europa.
Und ich fand schon, dass es traurig aussieht, ne? Dieses riesige Ding, das da einmal wie so ein trauriger Smiley. Naja, also das ist halt auch meine Containerliebe, die da durchkommt. 6 Tage lang kann das Schiff einfach nicht wegbewegt werden und es versperrt einer der wichtigsten Wasserstraßen überhaupt. Der Kanal, der gilt auch so als die Verbindung des Seehandels zwischen Ost und West. Und damit ihr mal ein Bild habt, so 12-15% des weltweiten Handels gehen täglich, Betonung auf täglich, durch den Kanal. 6 Tage haben gereicht, dass da ein Stau von roundabout 400 Schiffen entstand. Und jetzt, und das finde ich ehrlicherweise schon heftig, da gibt es Berechnungen, dass jeder einzelne Tag von diesen 6 Tagen den globalen Handel bis zu 10 Milliarden US-Dollar gekostet hat.
Also eine Riesenblockade auf dem Seeweg nach Europa. Während Covid und im Prinzip bis weit in 2022 hinein geht der Containerindex deshalb für alle wichtigen Routen der Welt durch die Decke und für Europa auch nochmal. Und was dabei interessant ist, vor allem für alle Routen, die nach Shanghai oder von Shanghai laufen, bleibt der Containerindex auf fast dem 10-fachen Niveau von vor der Pandemie. Und zum Beispiel, vielleicht so als Funfact, Rotterdam, New York ist ein ganzes Stück weiter gesunken, weil da gibt es auch keinen Kanal in der Mitte.
Und ihr fragt euch da wahrscheinlich, warum? Naja, also die Lockdowns in China, die waren einfach deutlich, deutlich länger als in anderen Regionen der Welt. Und Lockdowns bedeuten natürlich auch Lockdowns für Hafenmitarbeiter, Lockdowns für Menschen, die auf den Schiffen arbeiten. Und dementsprechend, je weniger es von diesen Menschen gibt, die raus dürfen, die da arbeiten dürfen, desto weniger Container gibt es, desto weniger Schiffe gibt es, desto teurer der Preis.
Und dann kommt bis Herbst 2023, kann man sagen, ein bisschen Ruhe rein, dann sinkt er langsam wieder und dann steigt der wieder auf einmal, kurz vor Weihnachten, wenn auch nicht so stark wie während Corona.
Well, und wenn ihr euch fragt, was da gewesen? Naja, Angriffe der Houthi-Rebellen auf Frachter, die die Meerenge Richtung Suezkanal passieren, habt ihr vielleicht auch in den Nachrichten mitbekommen. Das ging ja auch ein bisschen länger so. Wen wundert's? Das hat natürlich auch wieder für Unruhe gesorgt.
Und jetzt haben wir viel gelernt über globale Handelsströme, über den Containerindex, über die Route Shanghai-New York, die Route Shanghai-Europa. Aber eine Frage bleibt ja noch. Was genau bedeutet das für die Preise, die wir hier in Deutschland zahlen? Wenn der Index sich ändert und die Preise für den Transport steigen, merken wir das beim Einkaufen oder bei Verzögerungen. Wir bekommen das also im Prinzip direkt oder so leicht verzögert zu spüren, weil der globale Handel auch unser tägliches Leben einschränkt und uns auch als Industrienation.
Es werden ja nicht nur Endprodukte transportiert, sondern auch ganz viele Zwischenprodukte, die sehr, sehr relevant sind, zum Beispiel beim Bau von Autos, ja, beim Bau von Maschinen. Wenn diese Zwischenprodukte nicht geliefert werden, steht unter Umständen Produktion still. Ja, also wenn ich für meine Autoproduktion unter Umständen keine Sitzbezüge bekomme, kann ich weiter keine Autos produzieren.
Und um das mal etwas fassbarer zu machen, hier die To-Dos oder eher die To-Pays, wenn man so Autositze aus China transportieren will. Also klar, Transportkosten sind das eine, also Container von China nach Deutschland bringen.
Und da haben wir auch gehört, ne, Preise aus China, die können auch mal ein bisschen teurer sein. Dazu kommt natürlich Zoll, können nach Produkt, Herkunftsland und geopolitischen Gegebenheiten wie in der aktuellen Zeit variieren. Plus, darf man natürlich auch nicht vergessen, unser Lieblingsthema als Deutschland, Versicherung, um den Transport abzusichern. Es kann ja immer irgendwas passieren.
Dann kommen noch on top Hafengebühren und Verwaltungsgebühren. Wenn wir diese ganzen Kostenfaktoren berücksichtigen, könnte ein ursprünglich vielleicht 50 Euro teures Autoteil durch Transport, Zoll, Versicherung und weitere Gebühren deutlich teurer werden. Die genauen Zusatzkosten können natürlich schwanken, aber sie zeigen, wie schnell eigentlich der Preis für importierte Produkte steigen kann.
Und das ist halt der Punkt. Das Produkt an sich ist gar nicht teurer geworden, aber immer kann da irgendwie diese Bewegung drin sein. Das ist natürlich massiv kacke für alle, die mit diesen Produkten rechnen, die mit diesen Produkten arbeiten und da ja auch irgendwie rechnen müssen, wie viel muss ich meinen Mitarbeitern zahlen, wie viel Gewinn muss ich machen. Es ist ein bisschen chaotisch. Und sagen wir mal so, ne, die Containerpreise und alle damit verbundenen Zusatzkosten, die beeinflussen damit ja nicht nur den Preis von Autoteilen, sondern auch den Preis so gut wie aller anderen Produkte, von Lebensmittel bis zu Technik, alles, was halt in Containern drin ist. Und steigen die Containerpreise oder ändern sich die Zölle, ja, dann wird's teuer.
Und jetzt muss man sich überlegen, wenn die Container nach Deutschland kommen, dann werden die meist gefüllt wieder zurückgeschickt. Das ist die Idealvorstellung, dass sie nicht leer fahren. Aber manche Menschen, die mögen Container gar nicht so sehr wegen der Waren, die da drin stecken, sondern sie lieben Container selbst und machen aus den Containern selbst ein Business.
Und ich habe da jemanden gefunden.
Mich haben globale Zusammenhänge einfach fasziniert. Später dann kam ein Auslandseinsatz bei der Bundeswehr im Kosovo. Und das war 2008. Da bin ich dann das erste Mal richtig mit Containern in Berührung gekommen. Die wurden dort als alle möglichen Sachen eingesetzt, wie Lager, Unterkunft, Werkstatt. Das fand ich total beeindruckend, wie vielseitig die Container denn sind. Das ist mir dann dort das erste Mal richtig bewusst geworden.
Das ist Andreas Atrott, der ein Startup gegründet hat und die machen wilde Sachen aus alten Containern. Und sagen wir mal so, der spricht mir ja schon so ein bisschen aus dem Herz.
Jemand wollte seinen Lagerplatz auf dem Grundstück erweitern, dort Gartengeräte etc. einlagern. Jemand anderes wollte beispielsweise einen Büro-Garten haben, um den Arbeitsplatz nach draußen zu verlagern. Dann haben wir den für den gebaut. Homeoffice, Sauna, Pool, a Tiny House, wir haben alles gebaut.
Also kann ich verstehen, ist praktisch. Aber Container können ja, sagt der Andreas Atrott, noch einiges mehr.
Eine Bar, die aus 8 Containern bestand oder besteht und die auf einem 60 Meter hohen Dach installiert wurde. Dazu kam eine riesige Dachterrasse. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch andere Projekte, die erstmal schräg klingen. Beispielsweise unsere Taubenlofts. Das sind umgebaute Container zur tierschutzgerechten Stadttaubenhaltung. Das ist erstmal ja ziemlich ungewöhnlich, aber wenn man erstmal versteht, erkennt man, wie viel soziale und ökologische Intelligenz in so einem Container stecken kann. Container sind mehr als Stahlkisten. Das sind wirklich wandelbare Werkzeuge, die unglaubliche Lösungen schaffen können.
Markus, hast du schon mal jemanden so schön über Container sprechen hören?
Das war schon Poesie.
Ja, ne? War
Poesie
ging deep. Und ja. Hier nochmal ein Disclaimer. Wir machen keine Werbung für Container-Weiterverwertung. Aber falls ihr zu Hause ein Taubenproblem habt, vielleicht wäre das mal eine sanftere Lösung.
Sobo, am Anfang standen wir vor der Frage, warum ist dieser Containerindex ein Barometer für die Weltwirtschaft? Und was bedeutet es für uns, wenn er steigt oder fällt?
Mhm. Und um das zu verstehen, mussten wir uns erstmal anschauen, was für ein massives Powerhouse der Container ist und wie krass die Erfindung des Containers unsere Welt, wie wir sie kennen, revolutioniert hat.
Weltherrschaft der Container quasi. Und wer die Bewegung von Containern wie durch den Index beobachten kann, kann auch sehen, in welche Richtung die Weltwirtschaft sich entwickelt, wo es gerade teurer ist und wo es gerade günstiger ist, bis Chaos ausbricht, Unvorhergesehenes und Unerwartetes.
Ja, und dann weder ein Index noch die Welt so richtig weiß, wie sie überhaupt drauf klarkommen soll.
Wäre der Welthandel eine Zelle, eine Körperzelle, dann wären Container vielleicht die Mitochondrien und damit das Kraftwerk der Zelle.
Ist aber auch poetisch gesagt von dir.
Von Nahrungsmitteln, Rohstoffen bis zu Autoteilen. Alles hängt von Containern ab.
Ja, und wenn die Containerpreise steigen, dann steigen auch die Preise für fast alles in unserem Leben. Und das betrifft die Produktion genauso sehr wie uns als Konsumenten.
Also es ist mehr als nur ein Stahlkasten.
Also ich glaube, ich sage nach jeder Folge, was für ein Ritt. Ich würde bei dieser Folge aber schon wieder sagen, dass es auch echt gut passt. Ich würde mir wünschen, dass ihr bei Fragen, Lob, Kritik oder auch Themenvorschlägen uns einfach direkt schreibt an whatthewirtschaft@deutschlandfunknova.de. Und unsere Folgen, die könnt ihr natürlich in der Deutschlandfunk-App hören.
Hosts und Autoren der Folge waren Bochen Kim und ich, Markus Wolf.
Faktencheck von Merle Körberle und Andreas Schöllig.
Die Produktion hat Marcel Christmann.
Und die Redaktion hatte Anne Göbel.
Danke fürs Zuhören.
Und wir sagen
tschüss.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Jeden zweiten Donnerstag neu in der Deutschlandfunk-App. Nova.